ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zur Wicked Press Tour.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Oz.
Woo! Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Too many tabs, gib mir mal ein Beat. Hallo, ich bin Caro in der ARD Audiothek. Du bist Miguel und wir gehen unseren Weg. Zusammen öffnen wir jede Woche Tabs und das ist auch der Grund für diesen Rap.
Hey, herzlich willkommen hier in der ARD Audiothek. Boah, Freestyle Caro, du bist ja richtige Freestyle Queen. Ja, herzlich willkommen zu Too Many Tabs, eurem vierten Türchen hier in der ARD Audiothek.
Ja, wir schließen jede Woche unsere Tabs. Apropos Türchen, ich weiß, wir sind schon eigentlich in der Adventskalender-Season drin. Ich habe aber noch einen Geheimtipp für euch. Der ist mir begegnet in meiner Instagram-Timeline beim MDR Thüringen. Falls ihr adventskalendermäßig noch nicht gut aufgestellt seid, fahrt doch mal in die Landfleischerei Stein in Saalfeld. Komm, fahr mal ab.
Ein herzhafter Weihnachtskalender. Die Adventswurst. Der Andrang ist groß in der Landfleischerei Stein in Saalfeld.
Gibt so viele Adventskalender zu kaufen, warum nicht auch eine Wurst?
Ja, ist eine Frage, die man mal so ketzerisch in den Raum stellen kann. Warum nicht mal eine Wurst? Ah ja, also ich sehe gerade in dem Reel, es ist eine Wurst, die ist eingeteilt in 24 Scheibchen, wie so eine Kerze. Es gibt ja auch diese Adventskerzen, die man so runterbrennen kann, jeden Tag ein bisschen, ein paar Zentimeter. Und hier kann man sich jeden Tag ein Scheibchen schneiden.
24 Stücke abschneiden. Ist nichts für uns.
Ich esse kein Fleisch, es sieht auch sehr grob aus, es ist eine grobe Wurst.
Ich bin gar nicht...
Eher sowas Salami-artiges.
Ich bin gar kein Wurst-Fan. Und die, ja, sehr grob, das ist gar nicht mein Ding. Aber ich wollte es euch einfach hier lassen, ne, falls es was für euch ist.
Aber auch aufpassen, liebe Leute, nicht, dass der Wurst-Adventskalender-Tod dann die Runde macht. Ne?
Bonustod.
Muss man aufpassen. Jeden
24
Tag.
Chancen auf den Bonustod.
fröhliche Weihnachten. Oh, aber auch 24 Würstchen jeden Tag in so ein kleines Stück, das muss man auch erstmal schaffen.
Schaffe ich. Ist ein Insider.
Ja, jetzt kichern wir, ist ein kleiner Insider, aber du kannst gerne erzählen, also wir haben ja jetzt den Podcast, Caro, du kannst gerne erzählen, was es mit schaffe ich auf sich hat.
Ich hatte meine Arbeitskollegin und die hat immer gesagt, schaffe ich, kriege ich hin. Und zwar so. Manchmal ist es ja so, dass man irgendwie sehr viel Arbeit hat und da irgendwie schon an Kapazitätsgrenzen stößt. Und wenn da jetzt eine Person in der Gruppe dabei ist, die egal, was sie noch an Arbeit obendrauf aufgehalst kriegt, mit einem Lächeln sagt, schaffe ich.
Dabei noch so die Augen zukneifen.
Ja, ihr müsst euch das vorstellen, grinst. So ein leichtes Lächeln im Gesicht und die Augen so halb geschlossen und dann schaffe ich.
Das hat sich tatsächlich auch, du hast es mir schon öfters mal erzählt, hat sich tatsächlich auch in meinen normalen Sprachgebrauch ist das eingesickert. Ich sage jetzt auch oft, schaffe ich und auch Leute aus meinem privaten Umfeld durchaus. Schaffe ich.
Vielen lieben Dank, wollte ich noch kurz loswerden, für die zahlreichen Nachrichten. Danke an alle, die mir geschrieben haben, wie dieser Song heißt, den ich gesucht habe. Brauchte ich eigentlich gar nicht, weil mir ist vorher wieder eingefallen, was das nochmal für ein Song ist. Natürlich, Armin Laschet wird Kanzler.
Natürlich, Armin Laschet wird Kanzler.
Ja, das war's.
Und ich habe gesagt, Smoke on the Water.
Haben ja viele Leute geschrieben, das stimmt nicht, was du mir da erzählt hast.
Ja, ich weiß, aber ich habe das extra so betont, dass man es sowohl ernst nehmen kann, als auch als ironischen Witz verstehen könnte. Da möchte ich jetzt mal in den Raum fragen, wer hier wen verarscht.
Hier meine ich immer alles ernst, was wir sagen.
Aber hier, ehrlicherweise, dachte ich wirklich, das sei Smoke on the Water. Egal. Was hier passiert ist, Menschenwerk, Caro Worps. Wir sind ja keine Maschinen.
Nee, wir sind aus Fleisch und Blut.
Wir sind aus Fleisch und Blut. Und dementsprechend können wir natürlich auch nicht anders, als unsere privaten, persönlichen Leidenschaften hier in diesem Podcast auszubreiten. Ja. Und da haben wir heute Menge zu tun.
Unser Algorithmus ist in den letzten zwei Wochen nichts anderes als Wicked und Oz.
Ja.
Deswegen müssen wir das jetzt hier leider loswerden. Tut uns leid für Musical-Hater da draußen.
Vielleicht gibt es ja Heterosexuelle da draußen, die noch nicht mitbekommen haben, dass der Wicked-Film jetzt rauskommt. Also der basiert auf diesem Musical. Da werden wir jetzt gleich in allen Details drüber sprechen. Wir haben beide Oz-related Tabs vorbereitet. Mhm. Ja, soll ich damit mal anfangen?
Schaffst du das?
Schaff ich. Ja, folgt mir doch gerne auf der gelben Backsteinstraße jetzt runter in meine Tabs. Magische
Tabs.
Follow
the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Caro, wir haben ja beide schon eine kleine Beziehung zu Wicked und dem Zauberer von Oz. Ne?
Ja.
Wir singen das immer gerne im Auto auf dem Weg zu unseren Auftritten.
Das muss man sagen. Ja. Vor jedem Live-Auftritt haben wir einmal Defying Gravity.
Dann waren wir beide mal in dem Musical Wicked.
In Hamburg.
Aber, genau, in Hamburg. Aber über Wicked sprechen wir ja gleich in deinen Tabs ausführlich. Ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt uns mit dem Prequel, was ja Wicked ist, beschäftigen, werde ich mich nochmal in die ganze Lore und die ganze Hintergrundgeschichte zum Zauberer von Oz reinstürzen und habe mir nochmal sämtliche Filme angeguckt, die es dazu zu finden gibt und ganz viele Video-Essays gesehen und habe dabei auch herausgefunden, dass das ganze Universum Oz an sich sehr, sehr viel größer ist, als ich zunächst angenommen habe. Erstmal muss ich sagen, dass ich es wirklich ein extrem spannendes Phänomen finde, dass es quasi dieses magische Land Oz gibt, das aber derart oft und auf die unterschiedlichste Art und Weise von unzähligen KünstlerInnen immer und immer wieder neu interpretiert und weiterentwickelt wurde. So stark, dass es fast so ein Eigenleben bekommen hat, weil immer jemand noch was Neues dazu dichtet und hat dabei so trotzdem diese super einprägsame Ästhetik, ne, dieses Grün, dieses Rot, das ist eine ganz eingängige Farbpalette, die man immer wieder erkennt und es gibt diese immer wiederkehrenden Motive, diese Glitzerschuhe von Dorothy, die gelbe Backsteinstraße, sprechende Vogelscheuchen, die grüne Smaragdstadt.
Fliegende Affen.
Genau.
Sprechende Tiere generell.
Die Munchkins. Tin Man, die Hexen natürlich.
Löwe,
genau, da gibt es die Hexen, durchaus ein großes Politikum. Es geht immer um diese Hexen.
Mhm.
Es gibt die gute Hexe des Nordens, das ist die Glinda. Das ist diese pinke. Dann gibt es die böse Hexe des Westens, die Elphaba.
Die Schwester ist wiederum die böse Hexe des Ostens.
Genau, das ist die, die direkt umgebracht wird, nachdem Dorothy, die ja eigentlich aus Kansas kommt, die wird ja durch einen Wirbelsturm mit ihrem Haus von Kansas nach Ost geschleudert und landet
mit dem Haus auf der Hexe.
Ja. Das ist natürlich
das
schon mal ein Opening.
What the fuck? Genau, also der Zauberer von Oz ist eine Geschichte rund um das Mädchen Dorothy, die durch einen Sturm aus Kansas in das magische Land Oz geweht wird.
Mit ihrem Hund Toto.
Mit dem Hund Toto. Dann landet sie mit dem Haus auf der einen Hexe drauf, die ist tot.
Hoppala.
Na klar. Und dann hat sie quasi nur die eine Chance, wieder zurück nach Hause zu kehren, wenn sie in der Hauptstadt den Zauberer von Oz findet, weil nur der kann ihr helfen, nach Hause zu kommen.
In der grünen Smaragdstadt.
Und auf dem Weg erlebt sie viele Abenteuer und findet auch Freunde. Eine Vogelscheuche, die sich Verstand wünscht. Ein Mann aus Blech, der gerne ein Herz hätte. Und einen furchtsamen Löwen, der
homosexuell ist.
Der gerne mutig sein will. Ja. Und zusammen müssen sie die böse Hexe des Westens, Elphaba,
töten.
Genau.
Das ist die Bedingung, die der Zauberer quasi stellt, damit sie alle ihren Wunsch erfüllt bekommen.
Und das ist ungefähr der Vibe. You have to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. You find the answer, wizard of Oz, if ever a wizard was. If ever a wizard was, there
was. The wizard of Oz is one because. Because of the wonderful things he does. Ratatatatatam. So, also es wird sehr viel gesungen. Es geht um Hexen, die sterben und getötet werden sollen.
Das war jetzt ein Clip übrigens aus dem berühmten alten Film von 39 mit Judy Garland als Dorothy. Jetzt wisst ihr ganz grob die Handlungsangabe. Ab jetzt würde ich auch nochmal eine Spoilerwarnung aussprechen. Hier heute für diesen gesamten Podcast. Alles, was inhaltlich im Land von Oz und im Musical Wicked passiert, können wir für nichts garantieren heute.
Falls ihr es noch nicht geschafft habt, seit 1939 diesen Film zu gucken, hier werden wir inhaltlich drauf eingehen. Auch Wicked ist ja schon ein Bühnenstück, was es schon länger gibt. Also auch da werden wir heute drüber sprechen. Also falls ihr da jetzt nicht gespoilert werden wollt für den Film, hört euch die Folge dann, nachdem ihr das geguckt habt, gerne an. Das Ganze basierte ja ursprünglich auf einem Buch, das im Jahr 1900 geschrieben wurde. Das ist ja jetzt schon wirklich uralt und hält sich wirklich nachhaltig und wird immer wieder neu aufgelegt. Und zwar wurde das geschrieben von dem Autoren Lyman Frank Baum, den ich ehrlicherweise nicht auf dem Schirm gehabt hätte, wenn ich jetzt nicht nochmal nachrecherchiert hätte. Meine kleine Wikipedia-Recherche zu Lyman Frank Baum hat übrigens auch ergeben, dass er nicht nur Autor war, sondern auch Geflügelzüchter. Er war Schauspieler, Besitzer eines Theaters. Dann hatte er noch einen Gemischtwarenladen in South Dakota und eine eigene Zeitung, die aber eingestellt werden musste, weil die so erfolglos war. Und dann ist er schließlich noch Porzellangroßhändler geworden. Also
und die erste Adventswurst in Connecticut.
Außerdem, er hat alle alles irgendwie gemacht. Und zwischendrin hat er die magische Welt von Oz erschaffen. Diese ganzen Hexen und alles, was dazugehört. Übrigens, es gibt keine Hexe des Südens. Die wird irgendwie nie so richtig
erwähnt.
Ja, was
erwähnt. Ist mit der eigentlich?
Was ist im Süden los? Wird nirgends gesagt.
Wenn ihr da draußen wisst, was mit der Hexe des Südens los ist, schreibt uns.
Oz übrigens, habe ich jetzt auch nochmal rausgefunden, heißt Oz, weil der Autor seine Akten nach Buchstaben sortiert hat. Also alphabetisch. Und er hatte eine Schublade, da stand von O bis Z. Also quasi alle Akten, die mit O und bis Z angefangen haben, dann stand da Oz und deswegen ist er auf den Namen Oz gekommen. Manchmal kann es so einfach sein.
Kurze Kritik an der Stelle, warum heißt das Land Oz und der Zauberer heißt auch Oz? Das finde ich auch nicht gut gewählt.
Heißt der namentlich Oz? Ja. Ist auch nur der Zauberer von Oz?
Nee, der heißt auch Oz.
Von Oz, ist ein Adeliger.
Oz von Oz. Ozzy Osbourne.
Ja, der Zauberer von Oz. Jedenfalls war das Buch eigentlich der einzige wirtschaftliche Erfolg, den dieser Autor je hervorgebracht hat. Das war so eindrücklich, dass er dachte, er wird diesen Erfolg auf jeden Fall nochmal erreichen mit 13 weiteren Büchern, die im magischen Land von Oz spielen, die aber alle nicht so richtig ins kollektive Gedächtnis eingesickert sind. Ich wusste das nicht. Das 13 weitere von ihm geschrieben und 54 Bände insgesamt von weiteren Autoren.
Aber die Geschichte, die man kennt, ist einfach dieses erste Buch.
Genau, das ist das, was wir auch durch diesen Film wahrscheinlich alle im Kopf haben. Ja.
Ah, okay, das wusste ich nicht.
Aber es ist wirklich ein weitreichendes Universum mit Regeln, die da gelten, die auch ehrlicherweise nicht immer sehr konsistent sind. Ich habe das alles nicht gelesen. Das habe ich mir jetzt quasi durch die Recherche nochmal drauf geschafft. Aber die Bücher selber habe ich nicht nachgelesen. Aber es ist wohl so, dass es da durchaus Plotholes gibt. Zum Beispiel war mal in der Kritik eine Szene, dass ein Huhn aus der normalen Welt nach Oz gelangt sei in irgendeinem dieser weiteren Bücher und es konnte dann plötzlich sprechen.
Ja.
Was natürlich die Regel aufstellt, dass Tiere, die eigentlich nicht sprechen können, im magischen Land von Oz plötzlich das Plappern anfangen.
Ja.
Aber es gibt ja ein Tier in der Geschichte, die wir kennen, nämlich den Hund
Toto.
Toto, und der konnte nicht sprechen.
Dorothys Haustier, der natürlich mit durch den Sturm geweht wird aus Kansas nach Oz. Und der kann das ganzen Film nicht sprechen. Major Plothole.
Aber das Huhn konnte sprechen, weshalb, nachdem es dann den Fans aufgefallen ist, dann in einem weiteren Buch eine neue Szene hinzugefügt wurde, in der der Hund Toto sich auf einmal umdrehte und sagte, ja, ich hatte auch die ganze Zeit nichts zu sagen. So haben sie das dann irgendwie erklärt.
Und Dumbledore war die ganze Zeit schwul.
Genau, also es wurde dann irgendwie hinterher das dann noch irgendwie so hinkonstruiert, obwohl dieses Land von Oz natürlich unter den ähnlichen Bedingungen, die natürlich fiktional sind, immer irgendwie funktionieren muss. Guck mal, wie detailliert sich da Gedanken gemacht wurde. Ich habe hier sogar so eine Karte gefunden. Das ist so ein bisschen, also fast so detailliert wie so das Herr-der-Ringe-Universum oder so. Guck mal, das ist eigentlich ein quadratisches, also so wie so ein Rechteck.
Ja, in der Mitte ist natürlich die Smaragdstadt, die Hauptstadt.
Genau, und drumherum sind die Länder, da kann man genau sehen, wo Munchkinland ist. Und drumherum gibt es dann noch so eine Wüste. Und darum sind nochmal Länder, die aber auch nur so bedingt eine Rolle spielen. Da gibt es dann das Quaddling Country, Winky Country, keine Ahnung.
Okay.
Habe ich alles noch nicht gehört. Und in der Mitte dieses Landes ist natürlich die grüne Smaragdstadt, in der der Zauberer von Oz, dem Namen Oz, wohnt. Der aber, wie wir natürlich jetzt alle wissen, kein echter Zauberer ist.
Der kann gar nichts.
Ja, der hat die Bevölkerung da reingegaslightet.
Genau, und das ist natürlich dann auch die Gesellschaftskritik. Ne? Das ist der Mächtige, der hat sich ganz nach oben irgendwie gepfuscht, ohne wirklich Fähigkeiten zu besitzen. Mhm. Ist da der große Zauberer. Ne?
Also lange Rede, kurzer Sinn. Alles ist irgendwie magisch, außer der Zauberer, der eigentlich magisch sein sollte. Und das ist natürlich auch der zentrale Punkt, der in Wicked dann zum Umstand gemacht wurde, aber dazu dann gleich in deinen Tabs mehr. So, als dieses Buch jetzt herauskam, war das zwar ein wirtschaftlicher Erfolg, aber die Kritiken sind tatsächlich sehr gemischt ausgefallen, wie ich jetzt nochmal nachgelesen habe. Positiv hervorgehoben wurden oft die Illustrationen, weil es eins der ersten Kinderbücher war, die bunte Illustrationen hatten. Das heißt, das wurde da so ein bisschen auf ein neues Level gehoben und hat natürlich auch die Ästhetik auch von dem Film und so weiter später geprägt. Sehr witzig ist so eine kleine Geschichte aus dem Jahr 1900. Einer der ersten Rezensenten dieses Buchs war Mark Twain.
Ach.
Und tatsächlich wurde oft kritisiert, dass es so ein bisschen ähnlich sei wie Alice im Wunderland, was auch eine große Inspiration war. Tatsächlich ist es sehr auffällig. Also es ist im Prinzip ja, wird ja auch in anderen Filmen dann nochmal oft gemacht, es ist irgendwie so ein eigenes Genre. Junges Mädchen reist in ein magisches Land, was dann irgendwie so ein bisschen gegen sie arbeitet und wo die sich so durchschlagen muss. Ne? Also es gibt Oz, dann gibt es Alice im Wunderland, so Chihiros Reise ins Zauberland.
Stimmt. Und Laras Labyrinth. Traum.
Laras Traum.
Das ist die Geschichte, die ich in der vierten Klasse geschrieben habe, über Lara,
natürlich.
Die in Traum in Wunderland, gelangt, durch einen Traum. 6 Seiten habe ich geschrieben in Schreibschrift und das habe ich dann beim Schulfest vorgelesen.
Ah ja, okay. Ne? Also das reiht sich da auf jeden Fall ein in die magische Welt von Oz.
Ich werde das auf dem Dachboden mal suchen und wenn ich Laras Traum wiederfinde, dann kann ich das auch mal hier
vorlesen.
Gerne.
Das würde mich sehr interessieren. Was jetzt natürlich zum Erhalt dieses großen Universums beigetragen hat, ist natürlich dieser große MGM-Film aus dem Jahr 1939 mit Judy Garland in der Hauptrolle, der Dorothy, die bei den Dreharbeiten auch erst 17 Jahre alt war.
Wo wir wieder beim Thema Child Stars angelangt sind hier im Podcast.
Genau, irgendwie ist es bei uns ein wiederkehrendes Thema, dass Leute, die wir besprechen, wo man so überrascht ist, wie jung die waren bei ihren größten Erfolgen und dann auch natürlich damit dementsprechend zu kämpfen haben, diesen großen Erfolg wieder irgendwie einzuholen oder nochmal zu toppen oder so. Wenn man halt mit 17 Jahren auf seinem Peak war, ist natürlich ein Problem.
Ja.
Was machst du dann später? Naja, jedenfalls Judy Garland wurde natürlich weltberühmt durch diesen Film und auch direkt zur schwulen Ikone mit dem Song Over the Rainbow. Habe ich jetzt nochmal nachgelesen, dass es tatsächlich auch die urbane Legende gibt, dass die LGBTQ-Fahne, ist ja eine Regenbogenfahne, dass das auch auf diesen Song zurückzuführen ist.
Ah, okay.
Überhaupt ist der Film ja sehr eng mit der queeren Community in Verbindung. Es gibt ja auch den Code, in dem schwule Männer über sich selber dann gesagt haben, der ist auch ein Friend of Dorothy.
Stimmt.
Damit man nicht das Unaussprechliche aussprechen muss. Das war so ein Code, damit man sich da quasi so verständigen kann. Und es gibt auch die zugegebenermaßen etwas umstrittene Erzählung, dass der Tod von Judy Garland auch dazu beigetragen haben soll, dass die Stonewall-Rebellion in New York überhaupt erst losgetreten wurde, weil sie kurz vorher verstorben ist und die Community dadurch wohl besonders emotional aufgewühlt war und sich irgendwie in New York versammelt hat. Andere sagen auch, okay, also na, die Schwulen werden wohl ganz andere Probleme gehabt haben als den Tod von Dorothy. Ja, und
bisschen Urban Myth.
Genau, also die sind jetzt nur deshalb so emotional geworden und haben dann für ihre Rechte eingestanden.
Ja.
Ist ein bisschen konfus, aber die Legende hält sich hartnäckig. Trotzdem wird da immer wieder so eine Verbindung hergestellt. Es gibt übrigens einen sehr, sehr sehenswerten Biopic über Judy Garland mit Renee Zellweger, wird sie ausgesprochen, die Bridget Jones, Renee Zellweger. Wir sagen Renee Zellweger bei Too Many Tabs. Sie spielt die Judy Garland in dem Film in ihrer letzten Lebensphase, in der sie nochmal nach London ist, um da Konzerte zu geben. Und da wird dann auch nochmal genau beleuchtet, wie der Erfolg von dem Film Der Zauberer von Oz Judy Garland zu schaffen machte, wie die damit gestruggelt hat. Die Beziehung zu ihrer Tochter Liza Minnelli wird dann nochmal beleuchtet. Gibt es dann auch immer so Rückblenden, wo nochmal gezeigt wird, dass wohl sehr, sehr abusive Verhalten an dem Set ihr gegenüber war. Das ist wirklich ein sehr herzzerreißender Film. Nochmal so ein kleiner Tipp, falls ihr euch ein bisschen mit der Background-Geschichte auseinandersetzen wollt von Judy Garland und dem Film Zauberer von Oz, habe ich mir jetzt auch nochmal angeguckt. Ist wirklich sehr, sehr rührend, weil es wohl an dem ganzen Set, und dazu habe ich jetzt sehr, sehr viele Tabs offen gehabt, vom Zauberer von Oz wirklich super chaotisch zuging. Nicht nur das abusive Verhalten gegenüber Judy Garland. Sie musste zum Beispiel auch eine sehr, sehr, sehr strenge Diät machen, in der sie eben mit 17 Jahren nur Hühnersuppe, schwarzen Kaffee und Zigaretten haben durfte.
Morning Routine
Hollywood in den 30ern.
Und abusive Verhalten dann von Produzentenseite?
Okay. Ja. Mhm. Die Munchkins haben ihr wohl auch ab und zu mal so unter den Rock gefasst und sie gefragt. Doch.
Nicht die Munchkins.
Doch, auch die Munchkins.
Die sind eh irgendwie problematic.
Da gibt es aber, glaube ich, auch zwei Takes zu. Also es ist natürlich in sehr, sehr vielen diesen wundersamen, magischen Filmen werden dann halt kleinwüchsige DarstellerInnen genommen, um irgendwie ja so magische Zwerge oder Munchkins darzustellen. Das ist natürlich irgendwie problematic, dass die das immer nur das spielen dürfen auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich mich erinnern, als es diesen Willy Wonka-Film letztes Jahr gab.
Stichwort Oompa Loompas.
Oompa Loompa, da hat ja Hugh Grant dann einen Oompa Loompa gespielt und da gab es dann durchaus auch prominente Stimmen aus der Community der Kleinwüchsigen, die gesagt haben, jetzt nehmen quasi die
Hugh Grant-Leute
uns den Job weg, weil wir eben, wenn wir schon Rollen spielen dürfen, so wenige Rollen bekommen, dann wollen wir die wenigstens selber spielen. Ich glaube, das ist ein...
Kann man drüber diskutieren,
sagen wir es mal so. Es gibt tatsächlich eine Dokumentation nur über diese Munchkin-DarstellerInnen, die wurden dann nochmal interviewt, als sie ganz, ganz alt waren. Da sagen die das auch, dass es für die total groß war und dass es ganz viele Leute gibt aus ihrer Community, die noch nie öffentlich gesprochen haben und dass dieser Film die erste Situation war, dass die überhaupt mal auf einer Leinwand zu sehen waren. Dass da auch Leute mitgespielt haben, die noch nie eine andere kleinwüchsige Person gesehen haben. Also die haben quasi das erste Mal sind die auf Leute getroffen, die so aussahen wie sie selber. Also es hat sein Für und Wider.
Dieses Spannungsfeld aus zum einen Repräsentation gut, zum zweiten, was ist das für eine Repräsentation, wenn du halt als Wunderfigur dich da selber quasi gespiegelt siehst.
Und auch problematische Repräsentation führt ja erstmal auf dem ersten Wege trotzdem zu Repräsentation. Ja. Ist vielleicht ein Zwischenschritt, aber gut, es ist 1939 in dieser ganzen Geschichte.
Das, wir haben ganz andere Probleme.
Wir haben ganz andere Probleme, genau. Probleme gab es wirklich an diesem Set genug. Es war wohl der absolute Horror. Es ist alles schiefgegangen, was nur schiefgehen kann. Es wurden 5 Regisseure alle nacheinander gefeuert, weil immer irgendein neuer Scheiß passiert ist. Und es gibt nur skurrile Fakten, egal was man über diesen Film herausfindet, ist irgendwie merkwürdig und dark. Zum Beispiel das Löwenkostüm. Hast du dich schon mal gefragt, warum dieses Löwenkostüm so echt nach einem echten Löwenfell aussieht? Kannst du vielleicht dir ergründen, woher das kommt?
Es war ein echter Löwe.
Es war ein literally echter Löwe. Ah. Echtes Löwenfell, echte Löwenhaut. Und darauf haben die dieses Kostüm geschneidert. Mhm. Andere Situation, in der man merkt, dass die da einfach so filmmäßig noch nicht so modern und weit waren, war diese eine Szene, in der es schneit. Erinnerst du dich daran noch?
Ja, da schläft Dorothy und die Gang in so einem Mondfeld und ich glaube, Glinda, damit die wieder aufwachen, lässt Glinda es schneien. Es ist jetzt aber nicht leise rieselt der Pulverschnee jetzt fein auf die drauf. Es ist einfach fucking Asbest.
Es ist einfach Asbest.
Ja.
Super krebserregender Stoff. Die sind alle reihenweise krank geworden danach und im Krankenhaus gelandet. Der Blechmann hatte eine doppelte Krise sogar, weil der musste zwischenzeitlich ersetzt werden, weil der ursprüngliche Schauspieler eine allergische Reaktion auf dieses Aluminium-Make-up bekommen hat.
Oh.
Ist auch im Krankenhaus gelandet, ebenso wie die Darstellerin der bösen Hexe, diese grüne Margaret Hamilton, ist auch im Krankenhaus gelandet, weil sie sich verbrannt hat bei einem Shot, wo sie durch so eine fallende Tür quasi verschwinden sollte und dann ist so eine Stichflamme hochgegangen.
Oh nein.
Und dabei hat sie wohl richtig krasse Verbrennung erlitten. Und deshalb haben sie diese Probe-Szene, also es war quasi die Probe, haben sie gefilmt und das ist dann letztendlich im Film gelandet, weil sie das nicht nochmal drehen wollte.
Aus Versehen Hexenverbrennung. Die letzte Hexenverbrennung.
Ja, wirklich. Und zwar on cam.
Ja.
Judy Garland, das ganze abusive Verhalten haben wir gerade schon besprochen, die wurde wohl auch am Set geschlagen, weil sie einen Lachkrampf hatte, weil sie sich so beömmelt hatte über den Löwen.
Jetzt reiß sie
mal
zusammen.
Jetzt reiß dich mal zusammen, wirklich. Und wurde von ihrer Mutter tablettenabhängig gemacht, damit ihre Performance besser funktioniert. Also es ist wirklich sehr 30er Jahre Hollywood- darke Geschichten. Ein Pferd wurde noch mit lila Götterspeise eingefärbt, damit es lila ist. Auch wunderbar. Die Munchkins, haben wir gerade schon gesagt, waren wohl auch so ein bisschen grabbelig unterwegs, waren auch sehr betrunken, wie Judy Garland in diesem Interview erzählt.
Well, how, what the Munchkins do?
Well, they were,
they're little
they were
dwarfs.
Tiny.
Yeah. Were they little kids or were they little men?
They were
little drunks.
Waren das Kinder oder waren das Kleinwüchsige? Das waren Betrunkene, sagt sie.
Alles klar.
Aber in dieser Dokumentation über die Munchkin-DarstellerInnen, in der sie ja auch alle zu Wort kommen, haben sie nochmal gesagt, dass das ein Mythos ist und dass das bösartig von Judy Garland und anderen in die Welt gesetzt wurde, dass sie da wohl betrunken ans Set gekommen sind.
Waren sie gar nicht.
Waren sie wohl gar nicht. Dass,
außerdem war Dorothy auf Zigaretten und Hühnersuppe.
Ja, ich weiß nicht. Irgendwie waren die alle, glaube ich, druff an diesem Set. Und das haben die Munchkins hier auch nochmal quasi revidiert.
The rumors that really used to upset me was that there was troubles on the set. At no time was there any difficulty that Victor Fleming or anybody had on the set with any of the little people, as you would say, that might have been a result of previous night's activities.
Ja, also gibt's unterschiedliche Geschichten von diesem Set. Jedenfalls haben die Munchkins dann einen Stern auf dem Walk of Fame bekommen noch.
Aha, als Gruppe.
Als Gruppe, ja. Also die Fantasiefiguren Munchkins haben einen Stern bekommen. Und eine Sache fand ich noch sehr interessant. Und zwar gibt es so eine merkwürdige Szene, in der Dorothy in die grüne Smaragdstadt kommt mit ihrer Gang. Und dann werden die so fein gemacht, um den Zauberer von Oz zu treffen. Und da gibt es eine Szene, in der die BewohnerInnen von Oz so T-Shirts anhaben, wo so Oz draufgedruckt steht, wie so Merch.
Oz-Merch.
Die haben so Oz-Merch an. Der Hintergrund ist, dass es zu dem Zeitpunkt neu und modern war, bedruckte T-Shirts zu haben, sodass sie dachten, das ist doch fast magisch. Also, das, was
bedruckte T-Shirts, die gehören in so ein magisches Wunderland.
Ja, also für uns ist es ja heute völlig normal, bedruckte T-Shirts zu haben.
Ja.
Aber damals war das so neu und modern, dass es quasi eine neue, moderne Ästhetik symbolisiert hat, sodass sie gedacht haben, in diesem neuen magischen Land haben die bedruckte T-Shirts.
Boah, wenn die Munchkins Jack und Jones gekannt hätten.
Ja, wirklich. Und es ist das erste Mal, dass ein bedrucktes T-Shirt irgendwo abgelichtet Krass. Und abgefilmt wurde. Ist okay. in diesem Film. Also ein extravagantes Kostüm, echtes Löwenfell und T-Shirts. Ja, jedenfalls trotz dieser ganzen Probleme hinter dem Set und dieser troubligen Backstory ist der Film natürlich iconic. Er hat sehr, sehr viele Symbole und Ästhetiken geprägt. Ne? Zum Beispiel, dass man überhaupt oft Hexen als grün darstellt, ist auf diesen Film zurückzuführen. Die erste grüne Hexe, die man irgendwo gesehen hat, Elphaba. War in diesem Film, war die Elphaba. Trotzdem war der Film zunächst gar nicht so erfolgreich, als der in die Kinos gekommen ist, sondern der hat sich erst so langsam so hochgemausert zu so einem Fan-Favorite, als er dann im Fernsehen immer wieder gezeigt wurde und auf VHS irgendwann veröffentlicht wurde. Dann wurde der erst zu so einem Klassiker. Ja, und als ich die Tabs zu diesem Film geschlossen habe, haben sich natürlich weitere zu sämtlichen Prequels, Sequels und Neuinterpretationen geöffnet. Und da habe ich jetzt auch nochmal ein paar Highlights mitgebracht von Filmen, die ich teilweise kannte, teilweise noch nicht. Es gibt zum Beispiel den Film The Witches of Oz, in dem die Hexen nach New York kommen.
Die, ja, die New Kardashians York take New York.
Ja, so eine Mischung aus Kardashians und den Avengers, weil die dann auch so, ja. auch so die Stadt mit den fliegenden Affen und so, legen die wohl New York in Schutt und Asche. Ist irgendwie, glaube ich, ganz geiler Schrott, den muss ich mir, glaube ich, nochmal angucken. Mhm. Dann gibt es noch eine Disney-Verfilmung Return to Oz, den kenne ich auch nicht. Eine Tom und Jerry-Version. Eine Muppet-Version, die kenne ich sehr, sehr gut, die habe ich ein paar Mal gesehen. Und mein absolutes Highlight ist noch The Wiz von Quincy Jones. Das ist eine Interpretation von diesem ursprünglichen Buch und dem Hauptfilm mit einem rein schwarzen Cast. Diana Ross spielt da die Dorothy und der berühmte Popstar, dessen Namen wir nicht mehr sagen, wie die böse Hexe des Westens, deren Namen darf man auch nicht sagen, MJ.
Wie kann das sein, dass wir jede Woche an den Punkt kommen, wo es um ihn, dessen Name nicht genannt werden darf, geht. Das kann nicht sein.
In jedem Tab kommt einmal ja, diese
kommt
Person
einmal vor.
Ja, also diese Person spielt jedenfalls die Vogelscheuche und die Songs sind alle derart der Hammer. Hast du das mal gesehen, The Wiz?
Nee, zeig mal.
Gibt einen geilen Song, der heißt No Bad News, auch von der bösen Hexe und allein die Kostüme, die sind so detailliert und geil. Guck dir das mal an. When I wake up in afternoon, which pleases me to do. Don't nobody bring me no bad news. Cause I wake up
Banger.
Also da ist wirklich, da folgt ein Banger den nächsten. Das kann man sich auf jeden Fall nochmal sehr, sehr gut angucken. Es gibt dann noch ein Prequel zum Zauberer von Oz, also die quasi die Vorgeschichte, wie der Zauberer zum Zauberer wurde mit James Franco. Den habe ich mir jetzt extra nochmal angeguckt und der war wirklich für die Füße. Den fand ich echt langweilig und sehr so auf 2013 3D-Effekte mit Absicht irgendwie in den Vordergrund gestellt. Okay. Fand ich echt nicht so geil. Und der passt auch nicht in die Timeline rein zu der Vorgeschichte, die wir aus Wicked kennen.
Ja.
Weil in diesem James Franco Film, der wirklich auch mit unglaublich wenig Charisma diesen Zauberer spielt, kommt der Zauberer in das Land, in dem die Hexen schon die Hexen sind. In Wicked ist es ja so, dass der Zauberer schon der Regent des Landes Oz ist ja. und die Hexen erst zu den Hexen werden. Also das passt nicht so ganz zusammen. Aber dazu jetzt wahrscheinlich gleich mehr bei dir in deinen Tabs zu Wicked, wo ich ganz aufgeregt bin. Ich habe große Gefühle zu Wicked, fast mehr Gefühle zu Wicked als zum Original-Zauberer
Wicked
von Oz.
Wicked ist dein Lieblingsmusical, ne?
Das ist mein Lieblingsmusical, weil es eins der ersten war, was ich überhaupt gesehen habe. Ich glaube, das erste, was ich gesehen habe, war Starlight Express. Das hat mich nicht so ganz impressed. Und dann habe ich Wicked gesehen und ich weiß noch genau, wie das bei Wetten, dass beworben wurde. Da war das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Das war, glaube ich, im Jahr 2007 oder so. Also es ist ja ursprünglich ein Buch. Dann wurde Wicked zu einem Broadway-Musical gemacht, ist dann an den West End nach London gekommen. Beides großer Erfolg. Und dann nach Deutschland, nach Stuttgart gekommen.
Ja.
Diese deutsche Uraufführung haben sie bei Wetten, dass beworben. Und ich weiß noch, als dann plötzlich so aus diesem normalen Wetten, dass-Setting plötzlich ging diese grüne Smaragdstadt auf und die haben da gesungen. Und dann kam auch der Song, der iconic Song Defying Gravity direkt auf Deutsch und so. Ich habe da wirklich mit offenem Mund davor schon meine ganze Familie auch und es war sofort klar, wir wollen da alle irgendwie rein.
Thomas Gottschalk hat Elphaba nochmal irgendwie ans Knie gefasst.
Ja, und dann wollten wir da sofort rein, aber es war irgendwie klar, also Musicals sind ja super teuer, Musical-Tickets. Und es war irgendwie klar, wir konnten uns das als Familie nicht leisten, da direkt reinzugehen und ich habe meinen Eltern wirklich in den Ohren gelegen und wollte da unbedingt rein und hatte dann auch schon die CD und habe die Songs auswendig gekonnt und so und dann habe ich das tatsächlich zu Weihnachten bekommen und zwar dass wir direkt am 28. Dezember reingehen konnten. Das heißt, es waren nur so 3-4 Tage nach Weihnachten, sind wir dann nach Stuttgart gefahren, zwischen den Jahren, ins Palladium, was ich dachte, was extra für dieses Musical errichtet wurde, was natürlich nicht so war, aber das sah auch schon so magisch aus, weil es ist so ein bisschen auf so französische Patisserie-mäßig, so eine Mall eigentlich, wo man nochmal einen heißen Kakao trinken kann, davor ein paar Geschäftchen hat. Und da bin ich da rein und habe damals in der, die deutsche Uraufführung gesehen in Stuttgart mit Willemijn Verkaik, die Elphaba gespielt hat und die auch die Stimme der Elsa in der Eiskönigin ist.
Stimmt.
Also seitdem bin ich natürlich in Love mit Wicked und bin dementsprechend jetzt sehr aufgeregt auf den Film.
Wir haben es einmal zusammen gesehen.
Wir haben es auch zusammen
gesehen. In Hamburg haben wir nochmal zusammen Wicked gesehen.
Genau. Und wir singen es natürlich immer sehr gerne.
Vor jedem Auftritt, wie gesagt.
Gibt es einmal ein machen wir uns so warm. Ja.
Ganz normal.
Und wir haben beide den Film jetzt auch noch nicht gesehen. Es ist auch keine Werbung hier.
Nee.
Wir sind einfach beide wirklich, unser Algorithmus ist voll mit Zauberer von Oz und Wicked
Fans. Mein Algorithmus ist nur das.
Und wir müssen das jetzt einfach mal ein bisschen zusammenkehren und zusammenfegen und zusammenflicken. Und ich habe jetzt quasi die Grundbasisarbeit geleistet zum Zauberer von Oz. Und jetzt können wir die Vorgeschichte, nämlich das ganze Universum rund um Wicked. Aber es ist natürlich super viel und komplex.
Ja, ja, aber schaffe ich. Also, bei uns ist alles voll mit der Wicked Press Tour und generell Wicked Content gerade. Und diese Pressetour setzt irgendwie wirklich neue Maßstäbe, sowohl die Tour an sich als auch die mediale Aufmerksamkeit, die da gerade drauf liegt. Ich glaube, wir müssen, weil wir es eben nicht voraussetzen können, dass da unsere HörerInnen ähnlich obsessed sind, einmal kurz nochmal die Zusammenhänge erklären. Oz haben wir gerade kurz umrissen und die Handlung...
Kurz umrissen!
Ganz kurz umrissen.
Mit 20 Minuten kurz umrissen.
Und Wicked ist jetzt ein Musical mit Hexen natürlich, was jetzt verfilmt wird in 2 Teilen. Der erste kommt jetzt raus und der zweite Teil im nächsten November, angelehnt an die 2 Akte im Original Broadway Musical.
Also der Film hört auf, wo im Musical die Pause ist, wo man die Brezeln sich nochmal schnappt.
Und die Handlung von Wicked ist eben die Vorgeschichte von der Zauberer von Oz.
Die aber von einer anderen Person geschrieben wurde.
Genau, das basiert auf einem anderen Buch und das ist jetzt das Prequel. Und in dieses Musical ist ab dem 2. Akt quasi die Handlung von der Zauberer von Oz so eingewoben. Es ist ein bisschen kompliziert. Das Musical fängt an mit dem Tod der bösen Hexe des Westens, der Elphaba, das ist die Grüne, den alle feiern. Aber Glinda, die Pinke, die gute Hexe des Nordens, die erinnert sich aber jetzt an früher zurück.
Erzählt quasi die Geschichte, wie es überhaupt dazu kam.
Genau, weil Elphaba und Glinda, die waren nämlich zusammen auf der gleichen Zauberschule und haben sich dort zuerst gehasst. Elphaba war eine Außenseiterin, weil sie eben grün ist. Und Glinda war super beliebt. Popular.
I'm gonna be popular. Lar.
La, la,
okay, ich glaube, die Leute schalten ab. Wir werden zu viel singen
popular.
Heute.
Naja, auf jeden Fall hilft sie Elfa dabei, auch popular zu werden. Und sie freunden sich an. Elphaba ist aber eine sehr begabte Hexe, die gefördert wird und den Zauberer von Oz kennenlernen darf. Nochmal Major Spoilerwarnung, haben wir zum Glück am Anfang schon gesagt. Gleichzeitig erfahren jetzt diese beiden Hexen von seltsamen Vorkommnissen im Land. Es scheint nämlich so, als würden die sprechenden Tiere aus Oz verschwinden.
Und der Lehrer, der die Ziege ist, von der Elphaba, der macht dann plötzlich,
Ziege
der redet
ist.
Und fängt dann immer an. Und dann einfach so beim Reden.
Stimmt.
Und davor hatte ich so Angst, als ich das gesehen habe als Kind. Wie alt war ich da? 2007? 10. 10 war ich.
Und of course gibt es noch einen Jungen in the mix, Fiero, der jetzt die Freundschaft der beiden Hexen strapaziert, weil sich beide in ihn verlieben. Also Love Triangle ist auch noch am Start. Es ist quasi die Origin-Story aller Main-Character aus der Zauberer von Oz und startet dabei, so als klassisches Highschool-Drama.
Ja, und dabei ist es natürlich so ein revisionistisches Werk, was die Ursprungsgeschichte nochmal komplett auf den Kopf stellt und umdeutet. Und jedes Detail, was man jetzt aus diesem Ursprungsfilm kennt, bekommt eben eine neue Bedeutung. Alles, was gut ist, vermeintlich, wird plötzlich böse und andersrum. Es wird eine super eindrucksvolle Metapher geschaffen auf so faschistische Regime, wie Manipulation und Zensur funktioniert, wie Außenseitertum funktioniert, wie gesellschaftliche Strukturen, wenn Leute mundtot gemacht werden. Da steckt sehr, sehr viel mehr drin als eigentlich das Ursprungswerk, würde ich jetzt mal so sagen. Ist wirklich sehr, sehr sehenswert als Bühnenstück und ich hoffe, der Film auch.
Plus, man erfährt die ganze Origin-Story der Charaktere aus Der Zauberer von Oz.
Genau, also wie wurde die böse Hexe überhaupt böse, die gute Hexe gut.
Also Elphaba, die Grüne, wie gesagt, wird später die böse Hexe des Westens, die am Anfang aber gut ist. Glinda, die gute Hexe des Nordens, die am Anfang Mean Girl war in der Schule, die wird dann später gut und man erfährt dann noch die Hintergründe auch der Hexe des Ostens, das ist die Schwester von Elphaba, man erfährt die Vorgeschichte vom Tin Man, vom Löwen, von der Vogelscheuche.
Böse der Zauberer von Oz eigentlich ist, als sie das rausfindet, ist sie dann natürlich total sauer und es gipfelt dann natürlich in diesem epischsten Song, eines der größten Musical Bells. Wir gucken uns ja dann auch immer so die 10 most iconic Musical Bells an, dass immer der Song Defying Gravity dabei mit diesem iconic und das ist natürlich der Moment vor der Pause und wahrscheinlich,
wo die Hexe fliegt.
Genau, wo sie dann fliegt und quasi das erste Mal diese Selbstermächtigung und Emanzipation spürt, weil sie merkt, alle waren immer eigentlich gegen sie und der Zauberer von Oz ist eigentlich böse, den sie erst so glorifiziert hat. Also es ist auch so eine Geschichte gegen so Idealisierung von bekannten Persönlichkeiten und wenn man dann eine Person trifft, die man vorher mal ganz toll fand und dann ist die irgendwie scheiße zu einem und das ist irgendwie, also es steckt sehr, sehr viel drin.
Es ist eine tolle Story sehr und es schadet auch nicht, sich vorher nochmal den Zauberer von Oz reinzuziehen oder zumindest eine Inhaltsangabe, weil irgendwie checkt man dann schon mehr. Es ist doch recht komplex dann, dieses Universum.
Und es sind sehr viele Easter Eggs und in Verbindung. Ich glaube, man versteht die Geschichte schon auch, wenn man das Ursprungswerk nicht kennt, aber es ist sehr viel mehr drin, wenn man das gesehen hat.
Ja, und eigentlich ist diese Geschichte irgendwie auch komplett plemplem und voller Plotholes, haben wir eben schon gesagt, aber es macht Bock.
Und es ist irgendwie, alle haben geile Kostüme
und die Songs
und alles ist grün.
Die Songs ballern wirklich. Am Ende ist es einfach eine Geschichte von einer Freundschaft zwischen zwei Hexen, die sehr verschieden sind. Die eine ist halt pink, die andere ist halt grün. Das nur zur Einordnung in den Gesamtkontext. Wenn ihr davon,
ist halt eine sprechende Vogelscheuche, der andere ist halt Blechmann.
Also wenn ihr davon noch,
ein fliegender Affe.
Wenn ihr davon vorher noch nie gehört habt, ehrlich gesagt seid ihr jetzt auch nicht viel schlauer geworden. Das ist uns egal, weil unsere beiden Timelines sind einfach in den letzten Wochen wirklich nichts anderes als die Wicked Press Tour, weil ja dieses dramatische Musical mit der iconic Musik jetzt im Kino läuft als Musicalfilm mit sehr prominenter Besetzung. Für alle, die wirklich hinterm Mond leben, noch einmal kurz den Cast vorgestellt. Die Hauptperson, nämlich zum einen Glinda, die gute Hexe, die immer pink trägt, wird gespielt von Popstar Ariana Grande.
Yes.
Elphaba, die grüne Hexe, die später vermeintlich böse wird, wird gespielt von Cynthia Erivo, Sängerin, Schauspielerin, Grammy, Emmy, Tony-Gewinnerin, Oscar nominiert, hat zum Beispiel auch schon in Die Farbe Lila gespielt, auch krasse Stimme.
National Treasure.
Absolut. Mit dabei sind auch noch Bowen Yang, Ethan Slater, Jeff Goldblum als Zauberer von Oz, Michelle Yeoh als Fiero, spielt Jonathan Bailey mit, den kennen wir auch aus Bridgerton zum Beispiel.
Ja. Der hat auch einen geilen Song.
Was sich jetzt aber so durchzieht durch diese Pressetour ist, wie unglaublich involved diese ganzen Cast-Member in dieses Universum sind und wie unglaublich emotional alle sind, sodass es aufsehenerregend ist, wie emotional. Und es gibt wirklich haufenweise Videos, die gerade rumgehen, die darin enden, dass Cynthia Erivo und Ariana Grande völlig in Tränen aufgelöst sind und teilweise auch noch die ReporterInnen, die die beiden interviewen, mitweinen.
Da habe ich natürlich auch sehr, sehr viel gesehen. Also entweder, wenn ich auf TikTok gerade hochswipe, höre ich oder die beiden schluchzen.
Ja, es ist wirklich sehr besonders für die beiden. Sie sind extrem emotional. Guck mal hier zum Beispiel.
What way has the person sitting next to you changed you for good?
Gosh, you are very good.
Ja, da kämpft sie mit den Tränen, Ariana.
Sie sind beide sehr emotional, immer. Es gibt viele solcher Momente. Hier zum Beispiel auch, da wird Ariana Grande auf ihren Nachnamen in den Credits angesprochen und ist auch gleich wieder sehr angefasst.
I caught the credits.
Yeah.
I caught Ariana Grande Butera.
Yeah.
What was your dad's reaction knowing that Butera made it?
Oh, man. Oh, no, babe.
Oh, no, babe.
Oh, no, babe.
Der Vater hat auch geweint. Also alle weinen die ganze Zeit.
Alle weinen, aber sie erzählen natürlich auch die ganze Zeit, dass sie extrem persönliche Erlebnisse mit diesem Stück haben. Also es war der große Traum, einmal da mitzuspielen, eine bestimmte Rolle zu spielen. Alle haben dieses Stück irgendwann mal gesehen oder konnten es auch nicht. Mhm. Bei Bowen Yang gibt es die Geschichte, dass er sich das nicht leisten konnte und hat quasi Fotos gemacht vor dem Stück, aber konnte nicht rein. Also jeder hat da irgendwie eine persönliche Bindung.
Und von Ariana Grande gibt es aus der Kindheit dann Videos, wo sie die Wicked-Songs singt. Also alle verbinden da irgendwie spezielle Sachen. Die fühlen alle sehr viel, die fühlen sich alle gegenseitig sehr und es gibt wirklich Minuten lange Supercuts auf TikTok, wo die ganze Zeit weinen. Das ist natürlich alles ganz funny, aber man muss auch sagen, man kann es natürlich 100% verstehen, dass die da emotional sind. Das bedeutet denen halt viel. Und die sind einfach lieb und nett zueinander und auch zu den Leuten, die sie interviewen. Und da muss man eben so ein bisschen aufpassen, weil natürlich jetzt sehr viele Leute da zynisch sind und den beiden unterstellen, das machen die halt für die Aufmerksamkeit und damit der Film besser läuft. Genau. Und man weiß es natürlich nie, aber es ist einfach schon schwierig, das denen so komplett zu unterstellen, dass alle Emotionen jetzt da gefaked sind. Die können gar nicht echt sein, die können ja gar nicht so nett sein. Warum
aber
eigentlich nicht?
Ich habe trotzdem sehr lustige Parodien davon gesehen, schon wie die sich immer an den Händen halten und so. Aber das muss man auch erstmal hinbekommen, dass man eine Pressetour so iconic macht, dass man das parodieren kann.
Ja.
Dass man das so eindrucksvoll irgendwie immer die gleichen Handbewegungen macht und die gleichen Sachen sagt, dass Leute das Gefühl haben, oh, das ist irgendwie zu einem Klischee.
Wir wollen hier keine Gefühlsausbrüche schämen. Das Ganze ist super lustig, aber ja, lasst irgendwie auch diese Frauen in Ruhe. Die müssen sich nicht dafür rechtfertigen, dass sie irgendwie lieb sind. Nichtsdestotrotz beschert uns diese Tour viele Highlights. Jeden Tag irgendein neues Meme oder virales Reel. Es gibt so viele Parodien, wo die beiden so quasi fast beieinander auf dem Schoß sitzen und sich immer so umklammern. die haben sich immer an den Händen oder an den Fingern oder irgendwie und sind wirklich auch so Best Friends im echten Leben, hat man so den Eindruck. Und es ist alles...
Sie sind auch immer privat pink und grün gekleidet.
Genau. Und es ist alles immer sehr wichtig. Alles ist sehr wichtig. Also man vergisst fast, wenn man das alles so sieht, dass es alles
um magische
so
Hexen geht, die ganze Zeit.
Hexenmusical geht. Zum Beispiel eins der most iconic Geräusche der Welt von Elphaba in Defying Gravity am Ende des ersten Aktes. Da waren jetzt natürlich alle gespannt, wie wird jetzt Cynthia Erivo machen?
Das ist sehr wichtig, weil da muss man natürlich jetzt eine eigene Note mit reinbringen. Man darf aber auch das Alte nicht kaputt machen.
Da drückt jede Elphaba nochmal ihren eigenen Stempel drauf.
Ja, genau.
Und hier bei Jimmy Fallon macht sie das jetzt und die Leute rasten komplett aus.
Ich find's gut. Es gibt natürlich dann viele Leute, die sind besonders kritisch bei diesen ganzen Musical-Verfilmungen. Ne? Bei Cats zum Beispiel war es ja ein riesiger Eklat, wie beschissen das alles war. Und jetzt sind alle sehr, sehr gespannt, wie das bei Wicked ist. Aber ich finde, alles, was ich bisher gesehen habe an Ausschnitten und wie das so gemacht ist, mich catcht das total.
Was man hört, gut. Aber ich will es eigentlich noch gar nicht wissen. Ich will
auch
noch gar nicht sehen.
Nicht so viel jetzt.
Alles ist aber einfach super over the top aufgebauscht. Und dann gibt's noch die Sache mit den Tattoos.
Ja, das ist wirklich super mystisch. Das ist mir auch sehr, sehr oft in die Timeline gespült worden. Und zwar haben Ariana und Cynthia haben nicht ein, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf, sondern 10 Matching Tattoos. Also Tattoos, dass wenn man die zusammensteckt, die irgendwie ein Bild geben oder aufeinander.
Ich weiß gar nicht genau, ob sie, ich glaube, es sind vielleicht insgesamt 10, aber 4 sind nur Matching oder so.
Ach
ich bin
so,
mir
okay.
gar nicht ganz sicher. Aber es gibt auf jeden Fall hier einen Clip, wo sie in der Kelly Clarkson Show ihre Tattoos präsentieren.
Oh ja, das gucken wir uns nochmal an.
I heard you got tattoos. I know that you love tattoos. I do too. But
yes.
And I didn't, y'all all got, you got tattoos like a
yes,
bunch,
we
right?
Did. Yeah.
Yes,
we did. We have both.
Where
good.
Are they? What are they?
On our hands.
We have for good on our hands.
For good.
Yes.
And they.
Now that's in like.
We got them on opposite, so when we hold hands, they touch.
Oh.
It's so crazy.
It's ridiculous. We have
our
puppies.
We have our poppies.
Oh, I love the poppy scene.
We have
you
a,
have your broom under here.
Broom, this one.
Oh, broom here and then hat on there.
Okay. Also broom and hat. Dann haben sie diese for good auf der Hand, dass sie, wenn sie Hände halten, dass sich das berührt. Dann haben sie den Mohn.
Die
Ariana,
sind halt befreundet jetzt.
Ja, Ariana hat ein Herz mit E drin, also quasi für Elphaba und aber auch Erivo. Und Cynthia hat ein Herz mit G für Glinda und auch Grande.
Grande, na klar.
Das matcht ja auch noch. Und dann fragt Kelly Clarkson so, habt ihr euch nach jedem Drehtag ein Tattoo gestochen?
Es ist schon ein großes Commitment. Ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass wir keine Matching-Tattoos haben. Also spätestens nach der Tour hätten wir das machen sollten vielleicht.
Du, ich habe ARD in Fraktur überm Arsch.
Da mache ich Audiothek, denk, wenn wir unsere Arsch aneinander halten, steht da ARD Audiothek.
Vielleicht lieber die Unterarme. Ja. Wir gucken mal.
Freut euch auf die nächste Tour.
Übrigens, das letzte Tattoo der beiden bleibt ein Geheimnis. Wo man jetzt auch nicht genau weiß. Also die Fans fragen sich natürlich, was heißt das? Wilde Spekulationen. Und sagen so, Leute, what the hell ist da an diesem Filmset passiert? Dass es jetzt noch ein Geheimtattoo gibt. Man weiß es alles nicht so ganz genau. Aber das absolute Highlight dieser Pressetour habe ich mir natürlich noch aufgehoben. Ich glaube, eins der Memes des Jahres, gucken wir auch nochmal rein.
Oh ja, ich glaube, ich weiß genau, was jetzt kommt.
Das Setting können wir vielleicht nochmal kurz offenlegen. Es gibt eine Reporterin, die Elphaba und Glinda gegenüber sitzt und ja, den beiden was mitteilt.
Genau.
This week people are taking the lyrics of Defying Gravity and really holding space with that and feeling power in that.
I didn't know that that was happening.
I've seen it, yeah.
That's really powerful.
Mm-hmm.
That's what I wanted.
Mm-hmm. I've seen it on a couple posts. I don't know how widespread, but, you know, I am in queer media, so yeah. That's my,
that's
you
really
know.
Cool.
Also, das ist wirklich eine daran. So messy Situation, aber
what
irgendwie...
What is going on?
Ja.
Niemand weiß es.
Was heißt das genau? Holding space for ja. Defying gravity. People holding space?
People are really holding space.
Ja, egal, was es meint, ich glaube, das trifft auf mich zu.
Und die beiden checken ja also auch nicht, was es heißt, aber sagen erstmal, oh my God, that's what I wanted.
Ja, sie tut auch ein bisschen so, als hätte sie die Lyrics geschrieben, also sie singt die ja nur, ja. That's what I wanted, mit was? Hä? Also sowohl die Frage, was schon keine richtige Frage ist, sondern dieses Statement macht keinen Sinn, mhm. Die Antwort macht darauf keinen Sinn und dann gibt's noch diese Situation mit dem Finger.
Ja, also Ariana Grande klammert sich so an den Zeigefinger.
Beide haben extrem lange Fingernägel.
Das macht so klack, klack, klack.
Klack, klack, klack.
Sie klammert sich so an den Zeigefinger von Cynthia Erivo. Oh my God, I didn't know this was happening. Und da hat sie auch recht, weil niemand weiß,
ja, und
was
dann,
es
aber,
heißt.
Dann diese logische Antwort, yeah. I've seen a couple of posts. I work in queer media, so.
Hä? I'm in queer media, so. Und das ist wirklich ein komplettes Highlight. Was sie meinte, war, glaube ich, das hat sie dann irgendwie nachträglich erklärt, Leute nehmen sich die Lyrics und nehmen Zeit, sich da rein zu begeben und irgendwie das auf die ne, eigene Situation irgendwie zu beziehen, wie auch immer. Irgendwie war es dem Internet neu ja. Und den beiden auch, aber sie haben halt, sie sind in ihrer Emotional Era und sie haben mitgespielt.
Ich habe so einen TikTok gesehen, wo dann jemand für seine Familie einen Thanksgiving-Tisch gedeckt hat und hat dann aber einen Stuhl freigelassen, Holding Space von Defying Gravity, stand dann da so ein Schild drauf. Also es war dann natürlich, wurde in sehr, sehr vielen Memes verwurstet und auch dieser Finger wurde natürlich dann auf sämtliche Bilder, wo irgendwie zwei Finger sich treffen, wurde dann da reingefotoshoppt. Ja. Auch auf das Plakat, wo die sich lustigerweise auch irgendwie die Hände so berühren. Mhm. Sehr, sehr lustig, weil irgendwie keiner so richtig was damit anzufangen wusste, was das jetzt genau heißt.
Also diese ganze Wicked Press Tour ist something else. Und was daran interessant ist, ist, dass irgendwie Pressetouren wirken wie so ein neues Genre. Also das Acting und das Character Building geht weiter oder geht auf der Press Tour erst so richtig los. Das war in letzter Zeit ja häufiger schon ein bisschen so, zum Beispiel bei diesem Behind-the-Scenes-Drama rund um Don't Worry, Darling, wo sich angeblich alle gehasst haben und sich angespuckt haben, was auch immer. Das war ja mega im Fokus.
Auch Pedro Pascal und Paul Mescal sind sehr gut befreundet gerade und gehen öfters mal an den Strand und posten das irgendwo.
Ja, also Pressetouren sind natürlich durch Social Media natürlich viel mehr im Fokus. Das hat man früher natürlich überhaupt nicht so mitbekommen. Es sei denn, man hat das gezielt irgendwie danach gesucht oder so Promi-Magazine im Fernsehen oder so geschaut. Aber jetzt sind natürlich die Timelines voll und diese Pressetouren werden nicht irgendwie wie die Werbung und das Marketing behandelt, was sie natürlich im Kern sind, sondern wie so eine Art Reality-Show, die für die Fans teilweise spannender ist als die eigentlichen Filme. Also man will irgendwie wissen, ne, was sind die Dynamiken zwischen diesen SchauspielerInnen, die diese Charaktere verkörpern. Letztens auch dieser gefloppte Black Lively-Film, da waren ja auch diese Spannungen untereinander im Cast ein Riesenthema. Also das Ganze wird irgendwie eher als Reality-Show gesehen.
Und es gibt so ein bisschen, fühlt sich an, als gäbe es nochmal ein Drehbuch nur für diese Pressetouren.
Ja, aber niemand kann ja Holding Space skripten.
Nein, das stimmt. Das habe ich mich jetzt auch gefragt. Natürlich ist es für diese Filme gut, wenn solche viralen Momente entstehen bei diesen Pressetouren. Ja. Dann reden wir hier im Podcast zum Beispiel drüber und es wird Aufmerksamkeit auf diesen Film gelenkt. Aber sowas wie Holding Space, das kann man sich ja nicht ausdenken. Das passiert ja dann einfach, nehme ich an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass darauf jemand gekommen ist, irgendein Autor oder eine Autorin im Hintergrund.
Also irgendwie ist es so bei Wicked extrem so, dass die Charakter außerhalb des Films irgendwie weiterspielen.
Ich glaube, bei dieser Holding-Space-Situation ist es ja eigentlich gerade das Interessante und Lustige, dass man das Gefühl hat, diese vorgeskripteten Haltungen und dieses Emotionale und wir reagieren auf alles super nett und freundlich, dass das halt bei dieser Situation mit diesem Holding-Space, wo keiner so richtig weiß, was das bedeutet, an ihre Grenzen stoßen, dass sie ja trotzdem darauf reagieren, oh no, I didn't know that.
Ja, in Character.
In Character. Ja. Und das macht es ja dann so ein bisschen mystisch und weird.
Ja, und jetzt ist es eben so, bei Wicked ganz besonders krass, wie sehr die Character außerhalb des Films weitergespielt werden durch diese SchauspielerInnen. Ariana Grande ist wirklich einfach voll Glinda gegangen. Und da kommt ja bei ihr auch noch ein anderer Aspekt dazu, der so ein bisschen kontrovers ist. Sie war ja in der Vergangenheit häufig auch mit Blackfishing-Vorwürfen konfrontiert. Sie hat immer so sehr viel Bräunungsspray benutzt. Sie hat sich Elemente der Black- und der Hispanic-Kultur so ein bisschen angeeignet in ihrem Style, in ihrem Make-up, sodass das für viele ein shocking Reveal war, dass sie eigentlich weiß ist.
Ja, das war bei mir auch so. Ich habe das erst gecheckt, als das kritisiert wurde, to be honest.
Für diese Rolle, da wird das jetzt auch sehr deutlich, weil sie sich komplett in diese Rolle reinbegeben hat, auch optisch. Blond, ohne Self-Tan, wirklich komplett einfach Glinda. Und das jetzt auch schon eine ganze Weile. Und da ist jetzt auch so ein bisschen die Frage, es gibt ja viele SchauspielerInnen, die sich so Method-Acting-mäßig komplett in Rollen reinbegeben. Berühmtes Beispiel Jim Carrey als Andy Kaufman, genau.
Ja. Gibt's auch eine sehr interessante Netflix-Doku drüber.
Austin Butler als Elvis, der danach auch einfach noch eine Weile Elvis geblieben ist. Aber das sind ja eben echte Personen, deren Mimik und Gestik und Neurosen...
Es ist eine magische Hexe.
Es ist eine fiktive Hexe.
Ja.
Ariana Grande ist jetzt einfach seit einem Jahr die fiktive Hexe Glinda.
Ja.
Und man fragt sich, bleibt sie das jetzt für immer? Kommt da nochmal eine andere Ära? Zieht sie das jetzt noch ein ganzes Jahr durch? Bis zur nächsten Press-Tour?
Im nächsten Jahr soll ja der zweite Teil kommen. Was machen sie dann?
Was machen sie dann? Und die Frage auch, wie wollen sie diesen ganzen Pressetour-Bass noch irgendwie toppen? Weil natürlich, genau, nächstes Jahr im November kommt der zweite Teil, angelehnt an den zweiten Akt. Da ist die Frage berechtigt, also wie Glinda wird Ariana noch? Mit wie viel Tattoos kommen sie dann vom Set zurück?
Voll tätowiert, das ganze Gesicht.
Ja, und wie viel Space können wir alle dafür noch holden?
Also ich habe ganz viel Space geholdet seit 2007 für Defying Gravity, seit ich das erste Mal bei Wetten, dass gesehen habe und bin dementsprechend jetzt auch sehr gespannt auf den Film, den wir beide noch nicht gesehen haben. Wir haben auf jeden Fall viel zu singen noch die nächsten Wochen. Ich höre den Soundtrack auch schon echt viel.
Ich auch, ich habe die Playlist schon an.
Ja, und dementsprechend mussten wir das heute einfach mal loswerden. Es ist ja schließlich unser Podcast, können wir doch für Tab schließen, was wir wollen. Und es war jetzt heute halt mal doppelt Wicked. Naja.
Wicked!
Und nächste Wicked! Und nächste Woche können wir dann hoffentlich darüber sprechen, wie wir den Film fanden.
Ja, wenn ihr zu Hause offene Tabs habt und Obsessions, schickt die uns doch gerne zum Beispiel an toomanytabs@ndr.de
oder an unsere Socials, da heißt du @karowops und ich @miguelraa und jetzt gibt's natürlich noch obendrauf eine
Krass-Roman! Okay. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Falls ihr euch für Musik interessiert, dann haben wir jetzt einen Podcast-Tipp für euch und zwar den Podcast SWR1 Meilensteine. Die KollegInnen schnappen sich jede Folge ein legendäres Album aus der Pop- und Rockgeschichte und erklären nochmal, warum das Album so erfolgreich geworden ist, was die Platte so besonders macht, wie sie überhaupt entstanden ist und haben sämtliche Funfacts zu den größten Musikstars aller Zeiten.
Hört doch mal rein, neue Folgen gibt es jeden Montag in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Cross-Promo Ende.
Das war's von uns mit unserem kleinen Zauberer von Oz/Wicked-Special. Caro und ich mögen's halt magisch.
Ist halt so.
Ist halt
Deal with it.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Too Many Tabs.
Tschüss.
Tschüss. Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many